Willkommen zu einer neuen Folge von Open Talk Podcast, dem einfach ehrlichen Format mit Fabio Gresis. Ich freue mich total, dass du eingeschaltet hast, am Start bist. Und ich würde dir heute gerne einfach mal wieder ein bisschen was vorlesen. Das habe ich tatsächlich erst einmal gemacht im Rahmen dieses Podcastes, weil ich mir tatsächlich auch nicht sicher bin, ob das überhaupt erlaubt ist, geistiges Eigentum eines Autors quasi hier vorzulesen. Ich habe tatsächlich den guten Herrn, der das Buch geschrieben hat, was ich heute gerne teilweise vorlesen möchte, versucht gestern zu kontaktieren, habe leider nur seinen Kollegen im Büro erreicht und weiß tatsächlich heute immer noch nicht, ob ich es darf. Also, Herr Michael Bort, falls Sie diese Podcast-Folge irgendwann hören sollten und das nicht okay fanden, was ich gemacht habe, bevor Sie Ihren Anwalt einschalten, rufen Sie mich doch einfach kurz mal zurück und dann finden wir sicherlich eine Lösung, weil ich finde das Buch, was Sie hier geschrieben haben, total gut und würde einfach deshalb aus dem Buch Die Kunst, sich selbst auszuhalten, gerne einfach jetzt das zweite Kapitel vorlesen. Ja, einfach weil ich das Gefühl hatte, ich wollte mal wieder vorlesen. Ich war in der Schule nie jemand, der groß vorgelesen hat, weil ich da immer irgendwie so ein bisschen Schiss vor hatte. Gerade weil ich immer so Panik hatte, Schweißausbrüche zu bekommen und irgendwie so in der Schule fand ich das immer manchmal ganz schwierig. Auch so Hausaufgaben vorlesen war immer, boah ne, habe ich mich immer vorgedrückt. Sind meine Hände immer super schwitzig geworden und sowas. Das Gute ist, jetzt kann mich hier niemand sehen. Ich bin in meinem geschützten Raum und deshalb lese ich jetzt einfach mal ein bisschen. Der Untertitel des Buches ist Ein Weg zur inneren Freiheit. Und das Buch hat tatsächlich mein Dad mir in die Hände gedrückt. Ich glaube, er hat selber nie gelesen. aber er hat es mir gegeben. Und seitdem habe ich immer mal wieder reingeguckt, durchgestöbert. Und ich finde, dass das Kapitel Angst vor der Einsamkeit irgendwie passt. Irgendwie habe ich das Gefühl, es passt so zum letzten Jahr, zur Zeit, die irgendwie gerade so da ist. Und deshalb will ich gar nicht mehr lange rumbrabbeln und würde sagen, ich fange einfach mal an zu lesen.
Open Talk Podcast. Einfach ehrlich.
Angst vor der Einsamkeit. In seinem Roman »Jeder stirbt für sich allein« erzählt Hans Fallada, wie ein ehemaliger Kammergerichtsrat seine Nachbarin, eine alte jüdische Frau, vor der Verfolgung durch die Gestapo rettet. Unter Lebensgefahr zieht er Sarah Rosenthal eines Tages vom Treppenhaus in seine geräumige, aber dunkle und mit Büchern vollgestopfte Wohnung. Dort kann sie sich verstecken und Unterkunft finden. Allerdings, so erklärt er, wenn sie die Wohnung einmal verlassen sollte, werde sie nie mehr Einlass finden, weil es dann zu gefährlich sei. Außerdem müsse sie sich tagsüber in dem Zimmer, das sie bewohnen dürfe, versteckt halten. Nur nachts werde er ihr zu essen geben und mit ihr das ein oder andere reden können. Als Frau Rosenthal ihr Zimmer betritt, wird ihr schlagartig klar, dass sie, die in ihrem Leben stets aktiv gewesen ist und 5 Kinder großgezogen hat, mit etwas konfrontiert sein wird, das sie bisher noch nicht kennt. Mit dem Alleinsein. 15 1/2 Stunde allein mit mir, lässt Fallada sie denken. Was werde ich alles erfahren über mich, das ich noch nicht wusste? Und weiter, jetzt, da ich auf dieser Insel des Friedens angelangt bin, kommt meine Angst hervor. Ich muss etwas tun. Ich darf nicht so allein sein mit mir. Frau Rosenthal hält die Stille nicht aus. Sie hält sich nicht aus. Sie verlässt nach ein paar Tagen die Wohnung, die ihr doch Schutz bieten sollte. Ihre Geschichte endet tragisch. Sie nimmt sich selbst ihr Leben. Selbst wenn die äußeren Umstände von Sarah Rosenthals Angst vor dem Alleinsein sehr speziell sind, kann man sich doch leicht mit ihr identifizieren. Die Episode lässt einen nicht unberührt, weil jeder Mensch die Angst vor dem Alleinsein kennt. Freilich freuen wir uns, wenn wir in der Hektik des Alltags zwischendurch einmal zur Ruhe kommen, durchatmen können und Zeit für uns finden. Aber diese Pausen in einem sonst mit Aufgaben und menschlichen Miteinander angefüllten Leben sind mit dem Alleinsein, vor dem Frau Rosenthal sich ängstigt, nicht gemeint. Frau Rosenthal spürt, dass etwas Bedrohliches auf sie zukommt. Wenn ihr nun alle Möglichkeiten, aktiv zu sein, genommen sind, und sie ganz auf sich selbst zurückgeworfen ist. Die Bedrohung hat nichts mit der Gefährdung ihrer Person zu tun, der sie sich außerhalb der Wohnung aussetzen würde, sondern vielmehr mit ihrer inneren Einsamkeit, die Falada hier bewusst der äußeren Bedrohung gegenüberstellt. Diese innere Bedrohung ist unabhängig von Ort und Zeit. Allein zu sein konfrontiert uns mit unserer Einsamkeit, die Ungewissheit, was aus den Tiefen unseres Selbst in der Einsamkeit an die Oberfläche kommen könnte, wenn wir uns nicht mehr in Aktivitäten stürzen können, hat für jeden erst einmal etwas Beunruhigendes, manchmal auch Beängstigendes an sich. Dass es etwas gibt, das in uns schlummert und was wir lieber nicht wecken wollen, merken wir, wenn unser Alltagsleben auf einmal unterbrochen wird und Gedanken, Wahrnehmungen, Bilder und Emotionen aus unserem Inneren in unser Bewusstsein drängen. Wenn wir uns nachts schlaflos im Bett wälzen und uns Gedanken kommen, gegen die wir uns im Dämmerzustand kaum zur Wehr setzen können. Wenn wir träumen und uns, einmal wach geworden, unsere Träume erschrecken, weil wir spüren, dass in ihnen eine tiefere Wahrheit über unser Leben liegen könnte. Wenn wir uns in Tagesfantasien, in immer denselben endlosen und unproduktiven Gedankenketten verlieren, hinter denen oft Sorgen und Ängste vor der Zukunft stehen. Wenn wir vor uns hindösen und auf einmal von einer Langeweile erfasst werden, die wir lieber nicht ganz genau an uns herankommen lassen wollen, aus Angst, dass sich hinter der Langeweile eine große innere Leere auftun könnte. Wenn wir uns in unserer Vorstellung im endlosen Streitgesprächen wiederfinden, bei denen wir, anders als im realen Leben, immer das bessere Argument und vor allem auch das letzte Wort haben. In solchen und ähnlichen Erlebnissen erfahren wir, dass es neben oder hinter unserer Alltagswelt, in der wir uns eingerichtet haben, noch eine andere Welt gibt, einen Teil unseres inneren Lebens, in dem wir uns nicht richtig einrichten können, den wir nicht richtig beherrschen können, obwohl er ganz zu uns gehört. Dieser Teil unserer Innenwelt ist tendenziell chaotisch, undurchschaubar und unbeherrschbar. Und es ist nur zu verständlich, sich diesem Innenleben nicht direkt aussetzen zu wollen. Den Versuch zu wagen, einen nüchternen Blick auf sich selbst zu werfen und damit auch zuzulassen, dass wir etwas aus unserer Innenwelt zur Kenntnis nehmen müssen, das uns vielleicht zunächst erschreckt, erfordert Mut, Kraft und auch Überwindung. Deswegen scheuen wir diese tiefere Begegnung mit uns selbst. Nicht selten führt die Angst davor dazu, jede Beschäftigung mit sich selbst suspekt zu finden. Was soll das bringen? Ist das nicht viel gesünder, etwas zu leisten, das einen bleibenden Wert hat, anstatt sich egozentrisch um sich selbst zu drehen und seine Innenwelt allzu wichtig zu nehmen? Vor einiger Zeit erzählte mir eine sorgenvolle Mutter, ihr Sohn, der bisher so gut funktioniert habe, mit Bravour sein Abitur gemacht und nun sein BWL-Studium habe abschließen können, sei nun in einer ganz schwierigen Phase seines Lebens. Er wolle sich 2 Monate Auszeit nehmen, um über sich und sein Leben nachzudenken. Er wolle wissen, ob seine Zukunftspläne überhaupt die richtigen für ihn seien. Sie hoffe nur, fügte sie hinzu, dass diese Phase dann auch wirklich vorbei und alles wieder so sei wie vorher. 4 Wochen schon beschäftigte er sich jetzt mit sich selbst und so etwas könnte ja nicht gut für einen Menschen sein. Wie eine Antwort auf diese Fragen und die Sorgen der Mutter liest sich, was der französische Philosoph Blaise Pascal, sorry, falls ich den Namen hier nicht richtig ausspreche, zugespitzt formuliert hat. Das ganze Elend des Menschen kommt daher, dass er nicht richtig in seinem Zimmer bleiben kann. Das Leben des Menschen, meint Pascal, sei elend, weil er es mit sich selbst nicht aushalte, weil er innerlich unruhig und permanent auf der Flucht vor dieser Unruhe sei, die er nicht zu spüren ertrage. Er stürzt sich aus seinem Zimmer ins volle Leben. Er plant, arbeitet, sorgt sich, gründet eine Familie. Aber so gut und wichtig all das auch sein mag, die eigentliche Triebkraft dafür ist, wenn wir Pascals Analyse folgen, nicht die Freude an der Arbeit oder der Familie. Die eigentliche Motivation dafür ist die Unfähigkeit des Menschen, mit sich allein zu sein, bei sich zu sein und sich selbst aushalten zu können. Deswegen bekommt das ganze Leben einen fahlen, elenden Beigeschmack. So kann selbst ein Tag, der mit Terminen prall gefüllt ist, vor dem Elend bedroht sein, das von innen kommt und stets unterschwellig präsent ist. Alle Aktivität, Arbeit und Geselligkeit wird dadurch zur Flucht vor sich selbst. Dabei kann man im Leben vor vielen erfolgreich auf der Flucht sein, vor sich selbst aber nie. Sich selbst, seine Innenwelt, nimmt man überall hin mit. Ich stelle damit nicht prinzipiell unsere Arbeit, unsere Aktivität in Frage. Das wäre absurd. Das, was wir aktiv mit unserem Leben anfangen, ist ganz entscheidend für unser Glück, unsere Zufriedenheit. Wer etwas tut, das seinen eigenen Fähigkeiten oder Talenten entspricht und das für andere Menschen von Bedeutung ist, der findet Freude und Erfüllung in dem, was er tut. Eine sinnvolle Tätigkeit gehört zu einem erfüllten Leben dazu, wie die Luft zum Atmen. Ein problematischer Aspekt von Arbeitslosigkeit oder auch des Ruhestandes ist ja gerade der, dass einem das Leben so leicht ohne Sinn und Ziel vorkommen kann, wenn man keine Arbeit mehr hat. Man fühlt sich nicht mehr als Teil einer Gemeinschaft. Das ist aber nur die eine Seite der Medaille. Die andere Seite ist, damit unser tätiges Leben und unsere Arbeit tatsächlich erfüllt erlebt werden können, müssen wir darauf achten, die Anstrengungen und Anforderungen, die an uns gestellt werden, einigermaßen auszubalancieren. Man kann es beinahe täglich in irgendeiner Zeitung lesen. Immer mehr Menschen fühlen sich in ihrer Arbeit unter den wachsenden Herausforderungen, vor allem dem zunehmenden Gefühl von Stress und den gestiegenen Unsicherheiten und Umbrüchen auf dem Arbeitsmarkt, wie ein Hamster im Rad. Die Freude an der Arbeit ist ihnen abgenommen. Sie haben keinen Geschmack mehr an dem, was sie Tag aus, Tag ein tun. Das Bild des Hamsters im Rad, der sich einfach nur abstrampelt, ohne irgendetwas anderes damit zu bewegen, ist ein ausgesprochen entwürdigendes Bild für sinnentleerte Arbeit. Es gibt in der griechischen Mythologie ein entsprechendes Bild, Sisyphos, den die Götter damit bestrafen, einen Marmorblock den Berg hochstemmen zu müssen. Unmittelbar vor seinem Ziel, kurz dem Berggipfel, entgleitet ihm der Steinbrocken jedes Mal wieder und er muss den Berg hinunterlaufen und von vorne beginnen. Dennoch gibt es einen gravierenden Unterschied zwischen Sisyphos und dem Hamster, zumindest wenn wir der Deutung des Mythos durch Albert Camus folgen. Sisyphos kann innerlich gegen die Strafe rebellieren. Er hat eine Distanz zu dem, was er tun muss. Dadurch behält er seinen Stolz und seine Würde. Wenn ein Mensch sich mit einem Hamster im Rad vergleicht, dann drückt er damit aus, dass er nur noch einer sinnentleerten, wenn auch anstrengenden Routine nachgeht und sich selbst dabei nicht mehr spürt. Er strampelt sich nur ab. Gegen die zunehmende Beanspruchung durch unsere Aufgaben und andere Menschen müssen wir ein Gegengewicht schaffen. Der christliche Mystiker Franz von Sales hat es auf den Punkt gebracht. Für einen spirituellen Menschen reiche eine halbe Stunde Meditation am Tag, außer wenn er sehr beschäftigt sei. Da müsse er eine Stunde lang meditieren. Dabei geht es nicht um eine Nabelschau. Es geht darum, ein notwendiges Gleichgewicht zwischen Innenleben und Außenwelt zu gewinnen, das uns nicht nur individuell, sondern auch in unserer Kultur immer wieder abhanden zu kommen droht. Wir leben in einer Kultur, die im Übermaß das äußere Leben, die Arbeit, die Aktivität und den Erfolg betont und belohnt. Stress zu haben gehört zum guten Ton. Selbst in meiner eigenen Familie, im Jesuitenorden, ist es so. Der ranghöchste Jesuit, unser Generaloberer, Pater Adolfo Nicolas, sagt sehr klar, dass er in der Arbeitsüberlastung, die sich Jesuiten in vielen Fällen selbst antun, die größte Gefahr für unseren Orden sieht, weil wir dadurch innerlich ausgehöhlt werden und nur noch funktionieren. Statt Tiefe und Kreativität drohen Oberflächlichkeit und Routine. Wie sehr in unserer Gesellschaft mittlerweile nur noch das Ergebnis, die Leistung und der Erfolg zählen, wird auch daran deutlich, dass Ungeduld, also eigentlich eine menschliche Schwäche, zur Stärke, ja geradezu zur Tugend umdefiniert wird. Wenn Führungskräfte in Spitzenpositionen in Interviews gefragt werden, was ihr Charakterfehler sei, lautet die Standardantwort, das sei ihre Ungeduld. Aber natürlich ist ihre Antwort kein ehrliches Eingeständnis einer Schwäche, sondern eine andere Beschreibung ihres unbändigen Willens zu Erfolg und Leistung, der genauso von den Mitarbeitern verlangt wird. Es lohnt, einen ehrlichen Blick auf sich selbst zu werfen und sich zu fragen, worin unsere Motivation, Aufgaben zu übernehmen und uns in Projekte zu stürzen, eigentlich wurzelt und ob sie nicht doch tendenziell zwiespältig ist. Wenn wir viel zu tun haben, müssen wir uns selbst nicht spüren. Je größer der Stress bei einem Menschen ist, desto geringer ist seine Sensibilität für sich selbst. Kein Wunder also, dass manche Menschen den Stress geradezu suchen und süchtig nach ihm sind. Der Stress kommt ihnen ausgesprochen gelegen, weil er sie genügend von sich selbst ablenkt. Das, was aus einem verborgenen Teil unserer Innenwelt vielleicht in unser Bewusstsein dringen möchte, wird erfolgreich abgeblockt. Wer aber sich selbst gegenüber blockiert ist, ist auch anderen Menschen gegenüber blockiert. Einem anderen Menschen zu begegnen, ihm zuzuhören und dabei wirklich aufnehmen zu können, was er sagt, setzt voraus, dass man offen für den anderen ist. Offen zu sein bedeutet, dass die eigene Gedanken- und Gefühlswelt nicht vollständig von den Sorgen, Plänen, Aufgaben oder Ängsten belegt ist, die einen ganz in Beschlag nehmen, wenn man stark unter Druck steht. In Stresssituationen verengt sich unser Blick auf die Welt und die Menschen. Wir kommen von der Arbeit nach Hause und können nicht abschalten. Wir freuen uns auf ein Treffen mit guten Freunden, aber sind dann doch mit unseren Gedanken und Gefühlen gar nicht bei ihnen, sondern bei unseren finanziellen Sorgen, bei den Problemen, die wir mit unserer Gesundheit oder auch mit unserem Gewicht zurzeit haben, dem Stress in der Familie oder was uns sonst gerade belasten mag. Wir können nicht abschalten, wir können nicht loslassen. Wir haben keinen inneren Freiraum für die Begegnung mit anderen Menschen, wenn wir nur um uns selbst, unsere Projekte und unsere Sorgen kreisen und aus diesem Kreislauf unserer Gedanken keinen Ausweg finden. Nicht nur unsere Arbeit, sondern auch unsere tiefsten Beziehungen und unsere Liebe sind also auf die Balance zwischen Innen- und Außenleben angewiesen. Wenn zwei Menschen sich in eine Beziehung stürzen, weil sie nicht bei sich selbst sein können, ist die Beziehung entweder oberflächlich oder von kurzer Dauer. Menschen, die einen anderen nur deswegen brauchen, weil sie sich selbst nicht allein aushalten können, sind nicht fähig, tiefere Beziehungen zu leben. Dabei muss es nicht eine innere Unruhe sein, die Menschen in eine Beziehung treibt. Ebenso kann es eine eigene innere Leere, ein Gefühl von abgrundtiefer Langeweile sein, dem man durch eine Beziehung zu entgehen hofft. Aber nicht nur die Beziehung bleibt dann unerfüllt, auch die Unruhe oder die Leere wird bleiben. Man ist zwar nicht allein, aber in der Gemeinschaft mit anderen einsam. Und diese Art von Einsamkeit ist ebenso schmerzhaft, weil sie so ausweglos erscheint. Sich selbst auszuhalten und bei sich bleiben zu können, bedeutet auch, zu akzeptieren, dass es einen Aspekt in unserem Leben gibt, den wir gerne ausblenden, der aber unausweichlich ist. Die Einsamkeit unserer Existenz. Unsere Einsamkeit hängt damit zusammen, dass nur wir selbst in unserer eigenen Haut stecken. Nur wir selbst wissen, wie es sich anfühlt, unser Leben zu leben und wir selbst zu sein. Natürlich können wir versuchen, vieles davon anderen Menschen zu erzählen, vor allem denen, die wir lieben, und sie dadurch in die Perspektive, die wir unserem eigenen Leben gegenüber haben, mit hineinzunehmen. Wenn wir jemanden lieben oder in einer tiefen Freundschaft mit jemandem verbunden sind, dann wollen wir von ihm verstanden werden. Wir wollen, dass eine gute Freundin nachvollziehen kann, warum wir so fühlen, wie wir fühlen, warum wir so reagieren, wie wir reagieren, warum wir bestimmte Vorlieben haben, warum uns bestimmte Musik besonders gut gefällt und andere nicht und warum wir so geworden sind, wie wir geworden sind. Wir erhoffen uns, dass der Blick der anderen Menschen auf unser Leben uns hilft, mit uns selbst besser klarzukommen, indem sie es mit Hilfe ihrer eigenen Lebenserfahrungen aus einer anderen Perspektive beleuchten und uns so auch eine Rückversicherung unseres Selbstbildes geben können. Wir versuchen, unserem Gegenüber deutlich zu machen, wie es ist, unser Leben zu leben. Aber das gelingt nur in beschränktem Maße. Wir können zwar von uns erzählen, aber dabei stoßen wir notgedrungen auf einen Rest, auf eine Dimension unserer Existenz, die sich nicht in Sprache fassen lässt. Der Grund dafür liegt nicht in der Begrenzung unserer Sprache, sondern darin, dass diese Dimension unserer Existenz auch für uns selbst unergründlich bleibt. Es ist eine Dimension des menschlichen Lebens, auf die große Kunstwerke und die Religion in ihrer Spiritualität eine Antwort geben wollen. Diese Dimension bleibt jedoch für uns selbst unerklärlich, weil wir nie in der Lage sein werden, unser eigenes Leben ganz und gar zu verstehen und uns selbst gegenüber transparent zu sein. Unser inneres Leben ist tendenziell auch für uns selbst nicht vollständig durchschaubar. Es bleibt auch für uns dunkel, manchmal überraschend und vielleicht chaotisch, nie mit Sicherheit vorhersehbar, immer unbeherrschbar und bedürftig. Bei sich zu sein und sich selbst auszuhalten, setzt voraus, dass wir bereit sind, uns dieser Einsamkeit zu stellen. Sich der Einsamkeit zu stellen, setzt auch voraus, mutig und kraftvoll der Tatsache ins Auge zu sehen, dass wir einmal sterben werden. Nicht ohne Grund hat Hans Fallada seinen Roman den Titel »Jeder stirbt für sich alleine« gegeben. Es gibt in der Philosophie und in den Religionen eine Tradition der Ars Morendi, der Kunst des Sterbens. Zweifelsohne hat es in dieser Tradition problematische Auswüchse gegeben. Aber der Sache nach geht es gerade nicht darum, sich mit voller Absicht aus einem guten Leben heraus in die Depression zu stürzen. Es geht darum, in unserem Leben die Tiefe zuzulassen, ohne die unser Leben zunehmend verflacht. Oder, wenn Stress dazu kommt, zu einem Leben im Hamsterrad wird. Wenn wir uns unserer Sterblichkeit bewusst sind, bringt uns das die Beziehungen, die wir haben und die Aufgaben, denen wir nachkommen, in ihrer Einmaligkeit näher. Das Leben verkommt nicht zu einer Abfolge von immer gleichen Stunden und Tagen, sondern bekommt eine Tiefendimension, die uns erfüllter leben lässt. Auch der schon erwähnte Mythos von Sisyphos macht auf diesen inneren Zusammenhang aufmerksam. Sisyphos ist von den Göttern bestraft worden, weil er den Tod außer Kraft gesetzt hat. Einmal hat er den Tod gefesselt, sodass in dieser Zeit keiner sterben konnte. Ein andermal hat er eine List ersonnen, um nicht selbst sterben zu müssen. Die Strafe der Götter, Tag aus, Tag ein, ohne Sinn und Ziel dieselbe Tätigkeit verrichten zu müssen, ist die logische Konsequenz eines Versuchs, den Tod abzuschaffen. Dass die Vergegenwärtigung des Todes hilft, dem Leben Tiefe und Sinn zu geben, zeigt auch die Beobachtung, dass für viele Patienten, die eine Nahtoderfahrung gemacht haben, danach nur noch zwei Dinge zählen: tiefe menschliche Beziehungen zu leben und etwas Sinnvolles für andere zu tun. Alles andere, Reisen, Erfolg, Ansehen, Besitz, Karriere und Leistung, hat für sie an Geschmack verloren. Auch wenn wir in der Vergegenwärtigung unserer eigenen Sterblichkeit, unserer existenziellen Einsamkeit gewahr werden, es ist diese Einsamkeit, die unserem Leben Tiefe geben kann. Tiefe und Kreativität, die aus der Einzigartigkeit des eigenen Lebens erwächst. Sollten wir also zunächst noch den Eindruck haben, dass es unserem Leben Kraft und Freude nehme, stellten wir uns diese Einsamkeit. Zeigt sich doch, dass es genau andersherum ist. Die Einsamkeit an sich heranzulassen, kann alles andere als lebensverneinend sein, sondern zu einer tieferen Freude führen, zu einem neuen Geschmack an unserem Leben. Freilich geht das nicht von heute auf morgen, von jetzt auf gleich. Die Umwertung unserer Einsamkeit braucht Zeit. Man muss sich mit ihr befreunden, und das ist ein Prozess, dem man sich normalerweise in Phasen stellt, in denen einem das Leben fraglicher wird, brüchiger und zerbrechlicher erscheint, in denen der eigene Tod plötzlich näher rückt und die eigene Existenz in Frage stellt. Unsere Kultur steht diesem wichtigen Prozess dabei entgegen, denn wo Aktivität, Arbeit und Leistung so sehr geschätzt werden, wird jede Auseinandersetzung mit der Einsamkeit, dem Sterben und dem Tod an den Rand nicht nur der individuellen, sondern auch der gesellschaftlichen Aufmerksamkeit gedrängt und schließlich ganz verdrängt. Und das war das zweite Kapitel aus dem Buch »Die Kunst, sich selbst auszuhalten« von Michael Bort. Wie bereits am Anfang gesagt, hoffe ich, dass es okay war, dass ich das hier vorgelesen habe. Ich hatte einfach das Bedürfnis, das hier zu teilen. Und einfach, ich wollte auch einfach mal wieder vorlesen. Ich hoffe, dass du was mit anfangen konntest. Und falls du jetzt Bock hast, dir irgendwie das ganze Buch zu holen, kann ich das wirklich wärmstens empfehlen. Es ist ein kleines, handliches Buch. In der Buchhandlung deines Vertrauens kann man dir da sicherlich weiterhelfen. Ja, und an der Stelle will ich eigentlich gar nicht mehr viel in dieser Folge loswerden. Ich habe das Denken und Aufschreiben heute mal von jemand anderem übernehmen lassen und einfach nur vorgelesen. Mir hat es total Spaß gemacht. Ich hoffe, dass du auch was mitnehmen konntest. Und würde an der Stelle sagen, wir hören uns hier nächste Woche Mittwoch wieder. Falls alles nach Plan geht, gibt es nächste Woche was ganz Besonderes. Ich will an der Stelle noch nicht zu viel verraten, weil es noch nicht alles zu 100% steht. Aber einschalten lohnt sich sowieso jede Woche. Aber nächste Woche gibt es vielleicht ein paar coole neue Sachen. Also, falls du Lust hast, sehr gerne hier in ein paar Tagen wieder. Und bis dahin, fühl dich gedrückt, genieß deinen Tag, genieß dein Leben und bis bald, dein Fabio. Tschüss.